letztendlich hat man überlegt und überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare David Haas.
Hallo, auch von meiner Seite.
Und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben wieder einen Gast auf unserem Oberbänkle. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen, meine ehemalige Auszubildende und heutige Ehefrau Tanja Grimmer. Schön, dass du da bist, Tanja.
Hallo zusammen.
War fast schon ein bisschen chauvinistisch, man hätte erst die Frau begrüßen müssen. Aber da merkt man, ja, wir hatten noch nie eine Frau im Podcast.
Ja, deswegen ist sie mal brutal aufgeregt.
Ja, ja, wir müssen da echt ein bisschen reinkommen. Aber herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Jawohl.
Ja, das war ja von Anfang an eine Idee von mir, dass wir irgendwann auch mal die Tanja aufs Oberbänkle holen. Und jetzt ist sie tatsächlich auch die erste Frau. Das wurde ja schon auf Insta auch fleißig diskutiert. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass wir noch keine Frau im Moment auf dem Oberbänkle hatten, sondern tatsächlich haben wir einfach uns nach interessante Gäste umgeschaut. Und genau, und es kommen sicher noch viele, viele Frauen aufs Oberbänkle. Der nächste Gast ist wahrscheinlich auch tatsächlich schon wieder eine Frau. Und genau, das ist auch... Alles gut.
Ja, absolut. Oder?
Ja. David, wie war deine Woche?
Gut, was schön. Ich habe, ich hatte ja eine Woche Urlaub.
Ah ja, stimmt.
Und ey, ich habe Backe wie ein Wilder, wirklich. Ich hatte wirklich...
Ich habe gar nichts gesehen.
Ich habe es wirklich wenig auf Instagram postet, aber ich habe sehr viel Backe.
Gut.
Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe wirklich, ich habe aus dem Käse, den uns der Michael Rebmann da gelassen hat, den habe ich ja, weil er einfach zu viel war, habe ich dann geraspelt und eingefroren. Und wie so in meiner Gefriertruhe dachte ich, oh geil, den habe ich noch. Und habe da Käselaugenstange draus gemacht. Boah, die waren geil.
War gut?
Die waren mega lecker. Das war okay. Richtig, richtig gut. Und dann habe ich Nusszopfbacke und verschiedene Brote und
Bäcker. Und was macht dein Holzofen?
Der ist am Start. Und der ist jetzt eingebrannt und ich habe Blotsbacke am Samstagabend.
Stimmt, habe ich gesehen.
Das war schon geil. Das war schon echt cool. Das macht schon Spaß. Und jetzt am Wochenende will ich Pizza machen noch. Und ja, ich tasche mir jetzt so langsam ran. Aber das ist schon echt cool und macht mega viel Spaß.
Wer darf denn da immer mitessen?
Je nachdem, wer gerade zufällig in der Gegend ist.
Okay. ist vielleicht bin ich Wannbackspitze am Sonntag
zufällig in der Gegend. Samstag. Sehen wir dann noch. Ja? Also von dem her, kommt vorbei. Also ich will dir keine öffentliche Einladung aus. Es gibt so eine Facebook-Party wie früher, wo es dann ausartet. Aber nee, klar, also wenn, ja,
gerne. Nee, aber das Coole ist ja, dass die Folge herauskommt, nachdem das schon vorbei ist.
Also stimmt, ja, klar. Stimmt. Ja, von dem her ist
eh egal. Nee, ich wollte noch was erzählen. Ich habe was Cooles erlebt, oder wir haben was Cooles erlebt diese Woche in der Bäckerei. Und zwar war ich eigentlich auf Fortbildung angemeldet in Weinheim und konnte dann aber aus verschiedenen Gründen nicht fahren. Und habe mich abgemeldet und habe aber vergessen, in dem Hotel mich abzumelden, wo ich übernachtet hätte, weil das Gästehaus voll war in Weinheim. War natürlich blöd. Und dann haben die mich am nächsten Tag angeschrieben, warum ich denn nicht gekommen bin und haben mich natürlich entschuldigt und haben gesagt, ich bezahle die Rechnung und es war aus Versehen. Und dann haben sie geschrieben, nee, sie stornieren das aus Kulanz, sei alles gut.
Oh, nett.
Das war sehr nett. Ja, dann habe ich geschrieben, oh, das ist total nett, ich schicke ihnen dafür ein Paket. Wir fangen jetzt ja eh dann mit dem Online-Shop an.
Ja.
Hier nochmal ein bisschen Werbung an der Stelle. Das probieren wir gleich aus und packe einfach ein Paket mit mehr Brot und ein bisschen Nudelmarmelade und so und schicke das nach Weinheim einfach als Dank, dass die da so kulant reagiert haben. Dem ja auch wirklich keine einfache Zeit im Moment. Auf jeden Fall kam zwei Tage später eine E-Mail und das Hotel hat sich total bedankt für das leckere Päckle und fragt mich doch tatsächlich, was das denn kosten würde, wenn sie das bei sich im Hotel anbieten würde.
Ach, geil.
Und dann habe ich gesagt, es war gar nicht mehr Ansinnen, da wollte ich mich einfach nur bedanken, gell? Und dann waren die so begeistert von meinem Brot und von meiner Marmelade auch. Wir kochen ja auch selber Marmelade in der Bäckerei und jetzt habe ich einen Kunde in Weinheim.
Geil, mega cool.
Voll cool, ja.
Geil.
Die haben gesagt, sie zahlen das Porto, kein Thema. Ich soll 5 Kilo Brot und 10 Gläser Marmelade schicken. Und jetzt haben wir uns aber drauf geeinigt, weil ich nächste Woche wieder beim Brotsommelier-Modul bin, dass ich dann mitbringe und mich dann mal persönlich vorstelle und mal gucke. Fand ich auf jeden Fall witzig, habe ich dem Direktor von der Akademie in Weinheim auch gleich eine E-Mail geschrieben, dass es in Weinheim jetzt dann Grimmerbrot zumindest in dem einen Hotel gibt.
Du kannst gerne am Wochenende bei mir auch übernachten und dann einfach nicht kommen und als Entschuldigung mir dann so ein Paket schicken, das ist völlig in Ordnung.
Ja gut, wenn du mich eilest, dann komme ich natürlich.
Dann bring halt was mit.
Ja, legen wir los, oder?
Ja, auf jeden Fall, wir wollen die liebe Tanja nicht so lange warten lassen.
Unsere Einstiegsfrage ist ja immer die nach dem Titel der Sendung. Unsere Titel mit Gast heißt ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Jetzt die spannende Frage, Tanja. Ich habe ja einen großen Teil deines beruflichen Wegs mitverfolgt. Was verbindest du persönlich mit dem Ofenbänkle?
Ja, genau. Also eigentlich früher so als Lehrling gar nicht so viel, weil da hockt man sich einfach nicht
das
aufs Ofenbänkle.
War die Geselle und die meisten Vorenthalte.
Das war von uns beide blockiert.
Ganz genau. Und von daher habe ich erst mit dem Ofenbänkle eigentlich Kontakt, seit wir selbstständig sind und eher so genieße mit den Kindern dann ein Eis essen auf dem Ofenbänkle.
Das ist doch schön.
Ja, das machen wir tatsächlich das öfter in der letzten
Zeit. Öfters mal, stimmt, genau.
Ja. Ich finde es schön, dass die Tradition fortgeführt wird. Ich finde es toll. Ja. Und eure Ofenbank hat ja halt auch die perfekte Höhe für die Kinder. Mhm. Also das ist wirklich echt cool.
Eigentlich sitzt man als Familie, glaube erst auf dem Ofenbänkle, setzt man den neuen Ofen hin, oder?
Ja, früher kam man echt gar nicht richtig hoch, sowieso die Kinder nicht hochkommen. Und da hat man selber auch keine Lust, da hochzuhüpfen. Also,
der war relativ hoch.
Ja, ja, ja. Genau, von daher ist das erst eigentlich jetzt so seit letztem Jahr aktuell.
Liebe Tanja, jetzt bist du ja in der Landwirtschaft aufgewachsen. Du hast natürlich einen tollen Bezug zu unserer Region und zu Lebensmitteln. Jetzt würde mich doch einfach mal interessieren, wie war denn das so für dich mit dem Thema, wie bist du aufgewachsen, woher kommt dein Bezug zu Lebensmitteln, zu Genuss?
Genau, also auf der Landwirtschaft, wir haben Schweine daheim und natürlich jede Menge Äcker und auch Garten, jede Menge vor dem Haus, hinterm Haus, genau. Von daher war schon immer, dass man das Gemüse alles selber anbaut hat. Einiges an Kartoffeln, Erdbeeren, jede Menge reiheweise zum Pflücken und genau, also eigentlich alles selbst anbaut hat. Das war echt immer cool so als Kind auch, ja, musste man natürlich auch immer helfen, das gehört natürlich auch dazu, aber man konnte einfach in den Garten laufen, mal ein paar Himbeeren essen, mal ein paar Brombeeren und man hat sie halt immer voll reif essen können, also nicht so, wie man sie jetzt manchmal im Supermarkt so halbe grün kriegt. Das war schon cool, natürlich mit viel Arbeit verbunden. Man musste immer rechtzeitig die Sachen aussäen und gießen natürlich, wenn es nicht geregnet hat. Genau, und so auch, also rundrum Gemüse, Obst auch, jede Menge Obstbäume, wo man dann natürlich das Obst zusammenlesen muss. Ja, das war immer nicht so gern, da auf dem Boden rumzukrabbeln. Genau, aber natürlich, wenn man es dann weggebracht hat mit dem Hänger, mit dem Schlepper unterwegs war, war dann schon auch cool, wenn man so einen ganzen Hänger voll hatte, da abliefern konnte. Und wir haben dann auch meistens natürlich im Gegenzug natürlich ein bisschen Geld mit heimgenommen, zwar nicht so viel, aber natürlich auch Süßmost. Das war natürlich dann immer cool so auch als Kind einfach, weil das natürlich lecker ist, so frisch gepresster Saft.
Mega, ich finde das total geil, also wirklich so landwirtschaftlich aufzuwachsen. Ich kenne das auch noch so ein bisschen so von Freunden halt, aber ich finde das total cool. Und auch Süßmost, also bei uns im Ort gab es auch eine Mosterei und da sind wir nach der Schule immer vorbei und haben dann noch so gläsliches Süßmost getrunken. Das war echt super, das war echt richtig, richtig cool. Okay, aber dann hast du also schon immer einen Bezug zu Lebensmitteln gehabt, das ist bei euch einfach gehört zum Alltag dazu. Haben deine Eltern noch die Landwirtschaft?
Genau, die haben sie noch, allerdings in kleinem Rahmen, weil mein Vater ist nicht mehr so fit auf der Füße und meine Mutter auch nicht mehr ganz so 100%, dass sie das alles bewältigen kann. Genau, von daher haben wir aber trotzdem noch ein paar Schweine. Ja, das kann sie einfach auch nicht aufgeben. Natürlich, wenn man damit schon immer lebt, ja. Ist das nicht so einfach, genau. Und ja, aber wie gesagt, jetzt im kleineren Rahmen, also so, dass es noch schaffen können, genau. Und die Äcker drumherum, die haben sie natürlich schon noch. Ja, da hilft dann mein Bruder einfach ein bisschen mit, ja, mit der Ernte und mit der Aussaat und so.
Was mir jetzt noch spontan komme, ist, was ich immer ja auch so ein bisschen mitkriege am Rande von meiner Schwiegerfamilie und es würde mich interessieren, wie das früher war oder ja, wie das wahrscheinlich früher noch verstärkt war. Ihr habt ja immer, also 90% von dem, was bei euch auf den Tisch gekommen ist, selber gemacht, selber erzeugt. Also deine Mutter hat selber Saft gemacht, selber Brot backen, selber Wurst gemacht, glaube ich sogar. War schon so, oder?
Ja, genau. Also Nudeln gemacht immer mit der Oma zusammen. Meine Mutter hatte Teig gemacht und dann, ich habe dann immer mit der Oma zusammen die Nudeln durch die Nudelmaschine gemacht, genau. Und so auch, wie du sagst, irgendwann auch der Saft dann, also von den Beeren, die man jetzt quasi nicht so auf Anhieb alle essen konnte oder für den Kuchen verwenden konnte, die hat man dann einfach gesammelt, eingefroren und dann hat meine Mutter Saft draus gemacht. Also somit haben wir dann immer auch der eigene Saft gehabt.
Und auch schlechte Bäckerkunde gewesen, weil das Brot hätten sie auch selber packen.
Ja, genau.
Habt ihr dann bei euch in Schöneberg noch so einen richtigen Holzbackofen?
Wir haben einen eingebauten Holzbackofen, genau, zwei Etagen, also unter Feuermacher oben.
Ja.
Genau, dann natürlich rauskehren und dann auf beider Fläche backen. Genau, also und wir haben früher auch alle 2 Wochen oder so Brot backen, also wirklich oft jetzt, irgendwann wird es dann so einmal im Monat oder so und dann, ja, so wie man halt Zeit hatte, dann irgendwann. Genau, aber das war natürlich immer eine riese Gaudi. Ja, natürlich mit viel Arbeit verbunden. Meine Mutter hat immer dann das Holz vorbereitet, abgewogen und dann je nachdem Holzsorte musste man immer ein bisschen mischen, dass das Feuer halt passt, dann die Wärme passt von der Temperatur her, alles stimmt. Genau, da hat sie das dann immer am Tag vorher schon vorbereitet. Dann hat mein Vater immer haben wir Kartoffeln gekocht. Mein Vater musste dann immer so einen 10-Liter-Eimer voll Kartoffeln durchdrücken, wie so Spätzles-Press. Genau, also es war immer mein Vater sein Geschäft, weil das natürlich anstrengend war. Ich und mein Bruder haben, oder alle anderen, die Oma dann auch, haben geholfen Kartoffeln schälen. Genau, und er hat dann das Durchdrücken übernommen und hat dann quasi, die musste man dann auch wieder anrühren mit Wasser. Und dann sind die gestanden über Nacht.
Das durfte ich einmal machen.
Ja?
Ja.
Und wie war's?
Ja, unter kritische Auge meines Schwiegervaters, weil ich weiß nicht, kennst du die Kartoffel, also das ist wie
klar,
so Spätzlepress, ja.
Klar,
und wenn du das so durchdrückst, dann ist ja manchmal, also, wie erkläre ich das jetzt, da ist ja so ein Deckel, der da quasi, ja, und wenn quasi zwischen dem Deckel und dem Gefäß, wo die Kartoffeln drin sind, ein bisschen Luft ist, dann drückt da so ein, quasi so Kartoffel.
Ja. Nach oben, ja.
Nach oben, ja, die dann nicht durchdrückt ist. Und mein Schwiegervater hat immer behauptet, dass diese dann nicht durchgedrückte Kartoffelstücke noch eine Klumpe im Brot gäbe. Und das war also ganz wichtig, dass keine solche Klumpe in dem Brei sind, wobei das ja nachher mit Wasser dann vermischt wird und so. Ich behaupte, das vermischt sich nachher, weil das ist wirklich dann noch ein Kartoffelbrei. Aber natürlich habe ich das respektiert und versucht, gut, so gut wie möglich hinzukriegen, aber war nicht einfach, die Anforderungen zu erfüllen.
Okay, aber dann hattet ihr auch gekochte Kartoffeln im Brot, einfach für die Feuchtigkeit.
Genau, danach, ja. Und jede Menge war das, also so ein riesiger 10-Liter-Eimer voll.
Ja, und wie viel Brot habt ihr dann das Backe? Was war das dann so?
Also 30, 35 Brote ungefähr, aber die waren alle größer wie ein Kilo. Also die wurde nicht gewogen. Die hat mein Vater mit so einer uralten Holzkelle aus dem Teigkessel geholt. Und genau, von daher wurde die Pi mal Daumen quasi. Natürlich hat man es, wenn man es oft macht, im Griff, dass sie sehr ähnlich vom Gewicht her sind.
Krass.
Also wenn ich da jetzt mal ein bisschen reingrätschen darf, weil ich habe das einmal so einen richtigen Backtag mitgemacht. Tanja, erzähl es jetzt so normal. Ich erzähle mal so, wie man das, also was man da so alles erlebt hat. Also weil das für mich halt auch total besonders war. Nach dem Backtag habe ich so gesagt, das hat eigentlich mit dem Backen so in der Bäckerei nichts zu tun, weil das war halt echt ein Event, so wie es Tanja auch gesagt hat.
Ja, das stimmt.
Du hast ja, das Vornerei habe ich gar nicht so mitgekriegt, dann mit dem Holz und so. Also ich war dann den Backtag halt dabei. Der Ofen hat schon brannt, wo ich gekommen bin, also das Feuer. Und genau, halt der ganze Raum, wo dann Backer wurde, ist dann vorbereitet worden. Die Brotnäpfle sind hingerichtet worden, Tücher reingelegt worden. Und der Teig war dann auch, glaube ich, schon gemacht oder ist dann gerade gemacht worden mit so einer uralten Knetmaschine. Habe ich, glaube ich, in der Knetmaschinenfolge habe ich mal davon erzählt. So eine uralte WP-Maschine, die ist bestimmt 100 Jahre alt. Also wirklich ein Event. Und der Teig war dann ewig dort im Kessel gelegen und wurde dann immer wieder runterdrückt. Also die haben so ihre ganz eigene Methode halt gehabt. Und genau, und dann, was Tanja gerade schon gesagt hat, diese Holzkelle, wie sie es genannt hat, also das ist wie ein Deichschaber aus Holz, also das Ding muss man mal sehen, das ist bestimmt auch 100 Jahre alt. Und jeder hat halt seine Aufgabe gehabt. So, der Vater war fürs Kartoffeldrücken zuständig und dann auch fürs Teig rausmachen, die Mutter fürs Rundwürgen. Und ja, war schon cool. Und dann, ja, der Geruch und das alles miteinander, das war schon echt cool. Und dann war das Brot aufgeschafft und stand auf Gare quasi und dann ist in der Zeit Pizza belegt worden. Dann hat man quasi in der Anfangshitze da eine Pizza backe und hat die dann auch, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, quasi frisch gegessen, richtig heiß, während dann das Brot in den Ofen gekommen ist.
Die war ja innerhalb Minuten fertig und dann gab es die auch gleich. Also das war dann immer das Essen an dem Backtag.
Aber jetzt mal für eine fünfköpfige Familie 35 Laib Brot.
Das ist nicht also ich glaube, dass das sogar mehr war, oder?
Müsst nachfragen, genau. Aber so grob habe ich immer 30 im Kopf, genau. Aber wir haben die dann natürlich auch verteilt, wie das im Dorf so ist, mit 100 Einwohner Dorf, genau, hat man das einfach an die Nachbarn verteilt. Also die waren immer natürlich Stammkunde und dann ging das auch schon weitere Kreise einfach zu Freunde von meinen Eltern quasi. Schon immer und da ist meine Mutter dann immer mittags losgefahren und hat quasi da die Brote verteilt. Also es war immer so eine kleine Tour, natürlich nicht weit, also um daheim rum, aber es gab immer welche, die ja einfach nur das essen konntet auch oder wolltet. Und von daher ist man dann da mittags noch geschwind losgefahren und hat da auch welche verteilt.
Gut, und manche sind auch gekommen und haben dann irgendwie so 5, 6, 8 Leibe geholt. Okay.
Genau, manche sind auch gekommen und haben es geholt.
Und dann ist rundgerufen worden, also zumindest habe ich so erlebt, mit dem Wählscheibentelefon. Heute wird backen und dann haben die Leute entweder geholt oder sind halt dann gesagt, ja, ich nehme 2 Stück oder so. Und wir haben das dann ja auch teilweise dann mal gemacht. Also wir haben schon öfters geholfen, aber einmal war ich halt richtig dabei und haben das dann auch noch verteilt irgendwie.
Geil. Ey, ich fühle mich gerade gedanklich wie in so einer SWR-Dokumentation Lecker aufs Land oder so. Das klingt so alles so unfassbar idyllisch bei euch. Echt geil.
Ja, das stimmt schon. Da oben ist man irgendwie so ab vom Stadtleben oder wie soll ich sagen, genau. Also
das ist schon so, so habe ich es erlebt, wenn ich das schön sagen darf, schon wie so eine eigene Welt da oben in Schöneberg. Also ja, muss vielleicht noch schön sagen, was ist für wie das quasi landwirtschaftlich oder landschaftlich ist.
Ja, wunderschön. Genau, man sagt immer, da oben schiebt man den Mond mit der Stange vor. genau, also ringsrum natürlich schön und ja, man hat einen Blick auch über Schwäbisch Hall und so und das war natürlich an Silvester immer cool, da ist man einfach auf den Berg noch ein Stückchen hochgefahren und dann konnte man ringsrum alles überblicken und das war immer das Highlight, also ja, drumherum nix, Wälder und Äcker.
Und das ist ja eigentlich schon auf der Hohenloher Ebene oben, oder? Kann man es quasi so sagen, am Anfang von der Hohenloher Ebene und es ist höhermetermäßig 500 Meter höher, nein, 200 Meter höher wie unter Münkheim, oder?
Ja.
So grob. Ja. Okay, cool.
In der Teenagerzeit bestimmt mega cool.
Ja, voll, richtig gut. Richtig
deswegen gut. Bin ich auch mit 16 schon Moped gefahren.
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Genau. Zu mir unter anderem.
Oder mit dem Fahrrad.
Ja.
Ja, aber mit dem Fahrrad kommst du da kaum wieder hoch.
Ja, wenn man jung ist, geht es schon noch gut.
Na, bitte. Hallo, sportlich. Hallo.
Ja, das ist schon ein richtiger Buckel.
War das auch dein Einstieg dann oder war das der Wegbereiter, dass du dann letztendlich dich auch entschieden hast, Bäckerin zu werden oder war das?
Das hast du schon richtig gesagt, das war schon so. Ich habe das früher immer schon ins Poesiealbum auch geschrieben bei meinen Freundinnen und da haben die schon immer gelacht. Ja, wie, du weißt jetzt schon, was du werden willst. Und dann sage ich, ja, mir hat es irgendwie immer Spaß gemacht, das Brotbacken, das war, wie der Ingmar schon gesagt hat, so, ja, ein Highlight einfach irgendwie. Zwar hat es nichts mit der Bäckerei so zu tun, wie du auch schon gesagt hast, das ist was ganz anderes, aber mir hat es schon immer so handwerklich auch Spaß gemacht, was zu machen einfach, dass man nachher, ja, dann essen kann und ja, einfach Spaß macht. Und das war schon immer, dass ich Bäckerin werden wollte, genau.
Und wie kam es dann dazu? Also bist du dann eines Tages lostingelt? Du hast auch mal ein Praktikum gemacht in der heutigen Bäckerei, wo ihr jetzt seid, richtig?
Genau, richtig. Also man muss ja dann in der Schule irgendwann, 8. Klasse, glaube ich, stimmt das? Ist das noch so? Ein Praktikum machen. Und da wusste ich dann auch schon sehr genau, dass ich Bäckerin werden will. Also habe ich mich danach umguckt und habe, wie gesagt, bei der Bäckerei Hille ein Praktikum gemacht, aber auch bei der Bäckerei Gräder. Und dann muss man natürlich immer noch eine Alternative bieten, falls das nicht klappt oder wie auch immer, das dann doch nicht das Passende sein sollte. Dann war ich auch noch im Krankenhaus. Genau, das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war einfach nicht das, ja, was ich mir so vorgestellt oder erträumt hatte.
Ich weiß noch, am ersten Tag haben wir 2 zusammen Croissant gemacht, das weiß ich noch.
Echt?
Ja.
Okay.
Bin ich so schlecht in Erinnerung geblieben oder was? Hallo, ich weiß es nur wie heute.
Ich habe viele Croissants gemacht, aber ob das da war?
Man muss vielleicht schön zur Erklärung sagen, dass wir drei in einem Betrieb geschafft haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem Hörer und Hörerin schon quasi bewusst ist. Tanja hat eine Ausbildung quasi in dem Betrieb gemacht, als der David und ich.
Ja.
Ich habe im Hast du da schon bei uns geschafft?
Ich habe im August angefangen und im September kam dann Tanja.
Genau, also dass der David und ich in einem Betrieb.
Ach, du warst auch noch ganz frisch.
Ja, ich war auch noch ganz
und
frisch.
Und du hast da Croissant gemacht mit mir, okay, ist ja interessant.
Ich war relativ schnell beliebt.
Ja, du hast auch echt gut gemacht.
Ja.
Oh, jetzt. Oh.
Aber die Ausrollmaschine ging automatisch.
Endlich mal lobende Worte für mich.
Wo ich noch schön eingrätschen will, ist, was jetzt vielleicht auch nicht so für jeden klar ist, also Bäckerei Hille, was Tanja jetzt gerade gesagt hat, ist die Bäckerei, die wir jetzt haben, die wir übernommen haben. Also praktisch hat Tanja in dem Betrieb, den wir jetzt führen, deren Inhaber wir beide jetzt sind, ihr erstes Praktikum gemacht. Und vielleicht wäre die Anekdote auch ganz witzig, warum sie dort nicht genommen worden ist.
Oh ja, das würde ich
wir können es dann ja auch rausschneiden, wenn du es nicht sagen willst. Also warum wir uns letztendlich überhaupt nur kennengelernt haben.
Ich hatte da mal einen Freund, der auch Bäcker war.
Ah, und deshalb wurde es nicht genommen, echt?
Ja, genau. Und wir haben das natürlich dann auch durch eine Mitarbeiterin, die damals dort war und jetzt wieder bei uns auch arbeitet, so ein bisschen mitkriegt, wie das so im Hintergrund dann lief. Ja, ist ja auch völlig verständlich, weil die wusste natürlich nicht, ob das hält und ja,
was,
so.
Was es ja auch nicht hat.
Genau. Und ja, so jung und so kann man das ja meistens nicht so vorhersehen. Deswegen wollte die quasi oder haben die mich nicht genommen, was auch völlig okay ist.
Also ich finde das eine Wahnsinnsanekdote, dass Tanja und ich uns nur kennengelernt haben, weil sie dort bei dem Praktikum quasi sich ein von den Azubis geangelt hat und dort dann nicht genommen worden ist, sondern in den Betrieb kam, in dem ich war. Das ist das Witzige an der Geschichte. Und wir den Betrieb jetzt wieder übernommen haben, also verrückt.
Ja, und beim Kräder hat sich dann der Meister geangelt. Ist auch nicht schlecht.
Stimmt.
Ist doch cool, ist doch eine spitze Story. Ich finde das geil. Also wir können das gerne rausschneiden.
Ich finde, das ist der Mehrwert für die heutige Sendung, weil das ist eine Anekdote, die vorher noch niemand kannt hat.
Ja, genau.
Cool.
Ja, jetzt die spannende Frage, die sich jetzt wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer stellen. Hey, die ist Bäckerin, aber die steht doch da im Lade. Ich kann mich noch erinnern, dass du immer gesagt hast, Bäckerin ja, ich bin gern Bäckerin, aber im Verkauf niemals. Weil das ist ja so das klassische Rollebild, der Mann steht in der Backstube und die Frau im Lade. Und das war dann auch die Frage, machen wir das auch so? Weil unsere Vorgänger haben es ja auch so gemacht. Und dann hast du immer gesagt, niemals. Jetzt stehst du trotzdem jeden Tag sehr gern sogar im Lade, wenn ich das zumindest so von außen beobachte. Wie kam es dazu?
Ich habe das wirklich früher immer gesagt, weil ja, hinten in der Backstube hast du einfach die, wie soll ich sagen, Ruhe ist jetzt auch das falsche Wort, aber du kannst einfach das, was gemacht werden muss, nacheinander machen, genau. Und ich habe immer gesagt, oh nee, ich habe keinen Bock, da ständig jedem das Packlet zu packen und ja, das war irgendwie so unvorstellbar für mich, weil ich kannte das von früher quasi daheim und dann auch so in der Backstube war es einfach, ja, konntest auch mal laut lachen, ohne dass irgendwie 10 Kunden mitgehört haben. Oder ja, hattest einfach ein bisschen so den Ablauf. Jetzt im Lade ist es ganz anders. Da machst halt, du musst das machen, was jetzt quasi gerade kommt. Also das läuft einfach anders ab, genau. Und dann habe ich in der Zeit, wo wir beim Bäcker Bayer waren in Herreberg, habe ich im Sonntagsverkauf angefangen. Und da habe ich so das bisschen als, ja, hat mir das dann doch Spaß gemacht, weil…
Verschmeckt.
Ja, genau, verschmeckt. Das Wort hat mir jetzt gefehlt. Danke. Da war es auch echt cool. Das war immer sonntags und da waren die Kunden ganz anders. Also, das waren überwiegend Männer, die kamen halt und du konntest denen verkaufen, was du willst. Die haben alles
Diskriminierung.
Mitgenommen. Ja, aber die waren so gechillt und es war halt Sonntag, kein Stress irgendwie. Jeder hatte genügend Zeit und da hat es auch wirklich voll Spaß gemacht. Also und ab da konnte ich es mir dann auch vorstellen, das zu machen.
Okay, cool. Also ab da hat es sich dann schon geschärft so ein bisschen, dass es tatsächlich so traditionell macht. Du wirst dann auch ein bisschen so das Verkaufsteam da bei euch in der Bäckerei leiten und du dann die Backstube letztendlich so. Ja. Aber trotzdem natürlich ein großer Vorteil, dass du beide Seiten kannst. So, also du kannst ja überall mit aushelfen, ist ja echt cool.
Ja, das ist cool. Das mache ich auch immer mal wieder. Einfach schön hintergehen, ein paar Brezel machen und dann gucke ich wieder nach den Kindern.
Cool.
Jetzt hast du gesagt, du hast verschmeckt Verkauf und du kannst es dann auch vorstellen. jetzt bist du ja schon 8 Jahre im Laden bei uns. Und was würdest du sagen, was ist das Schöne am Verkauf? Ich meine, das ist ganz anders als in der Backstube, hast du selber gerade gesagt. Was ist für dich das Schöne und was sind eher die Herausforderungen, die man jetzt in der Backstube nicht hat?
Genau, also das Verkaufen macht an sich bei uns mega Spaß, weil wir haben echt so viele coole Kunden, die einem auch täglich Feedback geben, gutes Feedback geben und auch wenn man sie fragt, gern Feedback geben. Genau, und du, das kriegst du halt echt jeden Tag live mit von Face to Face und das fehlt halt komplett in der Backstube. Also wenn mir Verkäuferinnen oder der Bäcker nichts sagen, was wir vorne mitkriegen, dann wissen die halt nichts davon. Also das ist schon der Nachteil von der Backstube, sag ich mal. Da kriegst du kein, ja, wenn ich es nicht nach hinten trage, sag ich mal, haben die nichts davon. Genau, und das macht echt mega Spaß. Also wir versuchen natürlich auch, ja, die Sonderwünsche zu ermöglichen und so. Das ist auch manchmal ein bisschen, ja, natürlich auch herausfordernd manchmal, dass man das alles so hinkriegt, wie die Kunde das wünscht. Aber es macht echt mega Spaß.
Okay. Ja. Fällt dir spontan das schönste Moment ein, den du beim Verkaufen hattest? Ich kam mir gerade so.
Nee, spontan nicht.
Also, unabgesprochene Frage.
Ja, genau, aber ich könnte, ich habe mir zum anderen was aufgeschrieben und zwar, es gibt so ungefähr 21 Brötchen. Da muss man dann schon manchmal hinter der Theke lachen, weil, ja, wenn die Kunde halt dann sowas zu einem sagen, dann muss man sich manchmal doch schön erstmal wegdrehen und ja, womit soll man anfangen?
Ja, okay, ja, ja.
Genau, du hattest noch gefragt, welche Herausforderungen sind es im Verkauf? Ja, es ist immer so oder meistens so, dass natürlich bei denen viele gute, coole Kunden auch mal geschwind zwischendrin einer kommt, der jetzt meckert, weil er so lange in der Schlange stehen muss oder irgendwas, ja, jetzt zum dritten Mal schon nimmer gibt im Verkauf. Das kommt schon auch als mal vor. Da also, hat man dann manchmal…
Du meinst, dass was ausverkauft ist?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Man hat meistens so 99 Gute am Tag und einer, der jetzt, ja, vielleicht nur eine kleine Randbemerkung macht oder so, aber das ist dann manchmal, ja, das, was einem dann nervt so. Jetzt habe ich mich so bemüht so der ganze Tag oder so und dann kommt noch einer, der irgendwie, ja, vielleicht genervt vom Geschäft kommt oder was auch immer, irgendwas auszusetzen hat, genau, das ist dann manchmal. Aber auch das lernt man mit der Jahre wegzustecken, genau.
Wo ihr aber auch wahnsinnig viel dafür kennt, dass, dass die Parkplätze kacke sind. Dass also es sind wirklich echt Wahnsinnsprobleme, also, die ihr habt. Also, oder halt die von der Kunde ja, an euch reingetragen, ja, aber so wollte ich sagen, ja.
Wenn ich da schön reingrätschen darf, wir versuchen halt immer zu unterscheiden, ist es jetzt eine sachliche Kritik, was ist ja völlig gerechtfertigt und wir sind total dankbar dafür. Also neulich hat jemand zu mir gesagt, Feedback ist ein Geschenk, egal ob es positiv oder negativ ist. Und so sehen wir das auch. Wir versuchen da immer auch, wenn wirklich sachliche Kritik geübt wird, das total ernst zu nehmen und auch dem nachzugehen. Aber wenn es einfach so unsachliche Sachen sind, so wie du jetzt gerade gesagt hast und denke, das ist das, was du gerade auch gemeint hast, Tanja, das kann einem dann schon mal auf der Zeiger gehen. Aber wie Tanja auch schon gesagt hat, ich glaube, wir haben da auch inzwischen ein relativ dickes Fell uns angeeignet.
Klar, und ich denke, eine große Herausforderung denke ich mir halt immer, du musst halt schon immer positiv und freundlich sein im Verkauf. Also ich meine, man kennt es halt zu Genüge, man geht in den Laden rein und die Verkäuferin ist ein mies gelaunt, da hast du halt keinen Bock, ja, und das Gefühl hat man bei euch halt nicht. Und ich denke, das ist schon auch eine Herausforderung, wenn du nämlich so einen Kunde hast, den nächsten dann trotzdem wieder freundlich zu bedienen und nicht einfach anmerken zu lassen, okay, da war was, ja. Also der Michi zum Beispiel sagt immer, wenn wir zwei zusammen unterwegs sind, man merkt, wenn ich miese Laune habe, ja, das ist so, ich kann das ganz schwer verstecken, ja, und da wirklich so umzuschalten und wieder okay und jetzt wieder funny, puh, schwierig. Also das ist schon, also Chapeau, wenn man das
so kann. Ja, das stimmt schon, genau, aber es ist ja auch so, dass wir meistens 4 Verkäuferinnen oder so rumspringen haben und dann kann man auch mal geschwind rausgehen und in den Backstube gehen und ein Blech fallen lassen oder so und dann kommt man halt wieder zurück mit dem Korbbrezeln oder so. Genau, also.
Ich habe mal eine Bäckerei gesehen, die haben so einen Gummihahn unter der Theke gehabt. Und immer wenn ein nerviger Kunde da war, haben sie so unter der Theke dem Hahn den Kopf abdreht.
Auch nicht
schlecht. Also das gibt's bei uns nicht, genau. Ich bin natürlich auch dafür da, um die Laune oben zu halten. Genau, dafür schaffen wir auch jeden Tag, um die Atmosphäre zu bestimmen, genau.
Jetzt kenne ich dich wirklich als so ein kleiner Sonnenschein. Du hast immer gute Laune eigentlich. Also ich kenne dich nie anders. Und jetzt hast du ja auch noch drei Kinder. Oder ihr habt noch drei Kinder. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, wie kriegst du das alles gebacken? Du führst ein Verkaufsteam, hast drei Kinder. Irgendwann muss ich auch noch ertragen. Das sind alles so Punkte. Wow, also echt krass.
Genau, also ich fange mal ein bisschen vorne an. Wo wir gestartet sind, da war Melina noch kein Jahr alt, genau. Und wir haben trotzdem losgelegt. Man wusste natürlich dann vorher auch nicht, wie es läuft, aber die hat echt mega gut mitgemacht. Und wir hatten irgendwann seine Mama mit im Haus. Und das ist natürlich cool, wenn ein Stock drüber die Oma wohnt. Die hat sie dann auch jeden Morgen geweckt oder rausgeholt aus dem Bett, hat ihr einen Brei gegeben. Und dann war die glücklich und mit dabei. Und das hat echt immer gut geklappt. Die hat dann mittags auch sehr lang geschlafen, was dann fürs Geschäft zugute kam. Genau, von daher hat es am Anfang echt, ja, super geklappt. Ich war da voll im Verkauf tätig und auch abends mit Ladeputze und rauswische nass und so. Also allem drum und dran. Genau, also der Start war gut mit einem Kind. Genau, dann kam der Jonah 2015. Da war schon so spannend, ja, wann wird die Geburt sein, weil ich war ja voll im Betrieb. Er kam dann natürlich eine Woche früher als geplant oder wie sagt man da, als vorausgesagt, genau.
Sonntags, passend war ich.
Ja, super, perfekt. Ja.
Genau, sonntags, ja, da wo ich dann wahrscheinlich entspannt war, da hat er gedacht, jetzt hat Mama Zeit. Da wurde es dann natürlich schon, ja, ein bisschen anstrengender mit zwei, so ein Baby daheim zusätzlich. Aber ich habe dann relativ schnell auch der Mitkäufer, so gut es halt ging. Genau, dann war ein bisschen Pause, bis die Filia jetzt im Mai 2020 kam. Und da haben wir jetzt geguckt, dass wir es vorher so hinkriegen, dass alles ohne mich funktioniert, genau. Außer jetzt, ja, so Telefonsachen und so, was man nebenbei machen kann, aber das große Ganze, dass ich halt komplett aus dem Arbeitsplan draußen bin. Genau, und das haben wir auch so hinkriegt, genau, und das war natürlich auch sehr wichtig, weil mit drei ist dann doch irgendwann mal Schluss, genau, und von daher, jawohl, hat es so weit gut geklappt.
Super. Ja, und ich meine, eure Kinder wachsen ja auch mit dem Geschäft so auf. Die sind immer mit dabei. Ich finde das total cool. Also gestern, wo ich da war, der kleine Spielplatz in dem Haus, das finde ich auch total cool. Da der kleine Schotterplatz, was der Felia total gut gefällt. Also mega cool. Und ich finde wirklich, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut und ihr bringt das alles ganz gut unter einen Hut. Also wirklich von meiner Seite aus ein großes Kompliment. Ich finde es echt, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut.
Für uns ist auch, ja, da ich vielleicht in der Landwirtschaft aufgewachsen bin oder so, also unsere Kinder sind halt einfach mit da drin und mit dabei, ob die jetzt mal dreckig von oben bis unten sind oder halt nicht, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für uns.
Ja, also die, ja, kann ja auch noch schön mal Senf dazugeben. es ist, wie Tanja sagt, die Kinder sind dabei und müssen sich jetzt nicht rund um die Uhr so Hubschrauber-elternmäßig quasi um die Kinder rum, aber sie wissen, Mama und Papa sind immer da. So, wir leben und arbeiten in einem Haus im Moment zumindest noch und wenn was ist, haben die Kinder auch immer Vorrang. Also egal, ob die jetzt nachts nicht schlafen können oder, also wir hatten wirklich auch schon Nächte, wo der Jona dann runterkam und halt beim Brezelmacher zwischendrin auf dem Tisch saß und Mots Gaudi dabei hatte, uns die Teigstücke zu verteilen und so, weil er halt nicht schlafen konnte und er weiß aber, wir sind immer da und das finde ich eigentlich ganz eine ganz gute Regelung und wir sind halt tatsächlich auch wie so ein klassischer Familienbetrieb, obwohl wir die Bäckerei ja nur übernommen haben, dass halt meine Eltern noch im Haus mit waren oder meine Mutter jetzt noch und das entlastet natürlich schon unheimlich.
Du musst ja ehrlich sagen, so war es bei mir auch, ich bin ja auch im Betrieb aufgewachsen, genau, in der Bäckerei, ja, ja. Ein Stockwerk höher, hab ich mein Zimmer gehabt, das war immer schön, weil ich, wie du sagst, ich wusste immer, meine Eltern sind da. Und das war super. Wir haben mitgearbeitet, wir haben aber auch viel Freizeit gehabt, aber wir wussten, egal was ist, unsere Eltern sind immer da und das war echt schön, das war toll. Also
wenn ich das auch noch schön ergänzend sagen darf, Tanja hat das jetzt relativ nüchtern formuliert, sie macht natürlich mehr als nur das Telefon, sie macht natürlich weiterhin Rohstoffbestellungen zum Beispiel, springt überall ein, wo sie braucht wird, weiß im ganzen Haus, im ganzen Betrieb, wo was ist, egal wer was sucht, egal ob es Bäcker oder Verkäuferinnen sind oder Putzfrau, Tanja weiß, wo es ist. und ist als Ansprechpartnerin natürlich trotzdem da, macht weiterhin die Personalplanung für den Verkauf, aber ist natürlich nicht mehr im Alltagsgeschehen jetzt mit eingeplant. So, das geht einfach nicht mehr bei drei. Aber trotzdem macht sie unheimlich viel und das kann man an der Stelle auch mal sagen. Also es ist nicht nur, dass sie nur ans Telefon geht.
Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen, weil du das gerade gesagt hast, wie ihr das mit einer Geburt getimt habt. Als zusammenstößt. Als mein Bruder geboren wurde, der erste meiner Eltern, hatte mein Vater Gemeinderatssitzung. Und dann kam der Anruf, hey, es geht los. Du musst los. Okay, dann mein Vater ab ins Krankenhaus, jetzt hier Geburt. Okay, nächsten Tag muss halt Bagger werden. Und mein Vater ist allein in der Backstube. Dann gab es ja die bekannte Nachsitzung früher. Also heute wird man sagen, man geht saufen. Und dann ist der Gemeinderat inklusive Bürgermeister damals, haben die nachts beschlossen, wir gehen jetzt in Frühmess, also in die Bäckerei von meinen Eltern und backen da.
Ach was.
Haben klopft und klopft und klopft, bis meine Oma aufgemacht hat. Und die, was wollten ihr jetzt? Ja, wir backen jetzt, weil der Uli kriegt sein Kind. Und dann sind die in Backstube mal angefangen rumzurühren und das Sauerei gemacht ohne Ende.
Ach du liebe Zeit. Die hatte vorher schon tankt, oder?
Ja, natürlich hatte die tankt. Und gut, aber war ja alles aufregend, erstes Kind. Und ach, ist ja eh alles scheißegal. Und meine Oma hat sie dann auch machen lassen. Und dann haben die wirklich Laugewickler gemacht. Und mein Vater hat alles vorbereitet gehabt, nur halt die Hefe nicht. Und dann haben die halt so mini kleine Laugewegler aus dem Ofen gezogen. Und das waren dann die bekannte Christoph-Wegler. Also die konnte ich nicht essen, klar, natürlich nicht. Aber das war ein riesen Thema. Da gab es einen riesen Faschingswagen dazu, ein Zeitungsbericht. Geil. Also da gab es, es war ein riesen Ding. Die Christoph-Wegler von der Bäckerei, wo der Gemeinderat und der Bürgermeister in der Nacht Bagger haben, wo mein Bruder geboren war.
Was eine coole Story.
Ja, also echt mega und von dem her, das war echt witzig.
Ja, das ist ja auch wie auf dem Dorf.
Ja, voll. Also das war echt cool. Klar, ich meine, das ist jetzt auch 35 Jahre her, aber trotzdem eine witzige Anekdote.
Ja, da kennt man einfach das, dass man hilft der Nachbarschaft oder ja, wie auch immer, das war jetzt der Bürgermeister, der wohnt jetzt vielleicht nicht gerade in der Nachbarschaft, aber
ja,
man dass hilft man einfach halt, im, genau, ja. zusammenhält.
Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil das Thema heißt ja Der Weg zur Grimmers Backstube Teil 2. Vielleicht kannst du uns alle und auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen noch mit hineinnehmen, wie, also wir wissen, du hast dann die Ausbildung, oder du hast gesagt, du bist dann in den Betrieb gekommen, in dem wir waren, die Ausbildung gemacht und so weiter. Wir sind dann nach Kreta, das haben wir alles schon ausgiebig ohne dich mal besprochen. erzähl doch noch ein bisschen, wie war das für dich dann so, der Weg zur Grimmers Backstube? Irgendwann war klar, okay, wir wollen uns vielleicht doch mal selbstständig machen.
Wie war das? Man weiß ja nicht so recht, was da so auf einen zukommt. Man plant vieles, überlegt, was kann man am Sortiment vielleicht verändern oder was würde als erstes vielleicht rausfliegen oder wie macht man es mit den Mitarbeitern und so. Man hat ja da so der ganze Kopf voller Gedanken, genau. Aber letztendlich hat man überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft. Und ja, das Risiko hat man natürlich schon irgendwie auch, ja, kommt immer mal wieder so hoch, ja, klappt es denn überhaupt oder ja, hat man sich das gut überlegt oder wie auch immer auch vom Geld her und so, kriegt man das rein, was man dann auch für die Mitarbeiter, die man weiter übernehmet, klappt das alles so? Das hat man natürlich schon auch irgendwie immer im Hinterkopf, obwohl man natürlich, ja, sich mega drauf freut.
Aber jetzt mal so aus meiner Perspektive war es, also in meiner Wahrnehmung, haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen. Interessant, dass man das jetzt hier im Podcast mal machen. Das ist
eine gute Party-Therapie hier.
Du bist der Therapeut.
Ich bin der Therapeut.
Nee, aber so in meiner Erinnerung war es so, ich hatte meistens die Idee für den Name, fürs Logo. Das war alles so ein bisschen mein Ding. Ich habe das vorantrieben und so. Und du hast letztendlich auch vieles mitgemacht von dem, was ich halt mir so ersonnen habe. Ja. Warst du da total entspannt und hast gedacht, naja, der Mann weiß, was er macht. Gut, der kommt aus dem Pfarrhaus. Von dem her wäre ich vielleicht nicht so entspannt gewesen. Oder wie war das für dich? Warst du da total entspannt oder hast du insgeheim doch auch ein bisschen bippert?
Ja, kann man schon so sagen, dass ich entspannt war, weil ja, man kann es ja einfach mal, sage ich jetzt auch, ausprobieren und dann, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, sage ich jetzt mal. Von daher, und du warst schon immer der vorausschauend sich informiert hat oder auch sich umguckt hat bei Kollege oder so oder irgendwo ja in Zeitschriften mal was gelesen hat und daher denke ich, hattest du auch die viele verschiedenste Ideen und gerade was so Marketing und so angeht, das hast du ja schon immer gern gemacht und von daher habe ich mich da drauf verlassen.
Ist doch mal ein Wort. Therapie geglückt.
Ah, total. Außerdem hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit der Auge rollt. Schon wieder.
Ja, ich denke, die Rollenverteilung ist bei uns tatsächlich relativ klassisch. Wir haben es ja vorher drüber gehabt und so war es ja eigentlich von Anfang an aus. War dann klar, irgendwann Tanja geht in den Verkauf, also du gehst in den Verkauf und ich mache die Backstube und ich mache noch Marketing und Personal und das Ganze drumherum so ein bisschen und ja, und jetzt ist natürlich so, Tanja hält mir der Rücken frei für solche Abenteuer wie Podcast und Brotsommelier. Und ich glaube, also so einen Handwerksbetrieb zu führen, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Also das Anfangen und den Enthusiasmus und das Neue, das ist alles mega und da bin ich dabei, aber das so über Jahre dann auch wirklich konstant durchzuziehen, Tag für Tag, wirklich die Arbeit zu verrichten, die gemacht werden muss, da brauchst du echt Durchhaltevermögen und da finde ich das echt gut, dass auch jeder so seinen Bereich hat, um den er sich kümmern kann und seine Baustelle, also alleine, boah, weiß ich nicht, schon echt heftig.
Ja. Nee, du, ich finde es auch klasse, wenn man sich das aufteilen kann, vor allem gerade in der Bäckerei, wo es ja wirklich zwei klassische Bereiche gibt, die Backstube und den Verkauf, da ist das schon sinnvoll, dass man das sich so untereinander aufteilen kann. Das macht schon auf jeden Fall Sinn und ich finde auch die klassische Aufteilung finde ich großartig.
Ja. Also wobei ich auch gern mal im Laden stehe, also am Anfang habe ich ja auch echt tatsächlich im Laden auch mitverkauft, also wirklich auch fest eingeplant. Ja, jetzt bin ich eigentlich kaum noch vorne, das ist mir fast ein bisschen zu wenig. Ja. Dann kennst du dich auch mit der Kasse nämlich so aus und vor allem weißt du nämlich, wo die Artikel findest und so. Dann blamierst du dich natürlich auch schnell. Wobei, da hab ich kein Problem.
Das aber sind unsere Kunden nicht so.
Ich finde es eigentlich auch cool, wenn man auch dann als Chef im Laden steht und so. Das will ich eigentlich wieder mehr machen. Und
ja, hier Werbung für einen männlichen Verkäufer.
Ja, wir will eigentlich gerne mal einen männlichen Verkäufer. Ja, das, ja, jede hippe Bäckerei hat auch einen Mann im Verkauf.
Ja, finde ich gut, ja. Und ich finde generell als, ich glaube, Bäckereifachverkäufer ist meistens eine reine Frauenklasse, oder?
Ja, es wird mehr tatsächlich.
Echt?
Ja.
Okay.
Also so jetzt hier bei uns auf dem Land noch wenig, aber
aber trotzdem finde ich es cool, ja. Ich finde es mega. Also hier der Aufruf auf jeden Fall, bewerbt euch, geht zu Grimmers Backstube.
Ja, voll.
Also finde ich total cool, ja, finde ich mega, ja.
Ich würde gerne noch, oder hast du noch was ergänzend auf dem Weg zu Grimmers Backstube, was du gerne loswerden möchtest, besondere Herausforderungen oder irgendwas, was du anders machen würdest?
Das ist jetzt eine super Frage.
Es gibt doch immer eine.
Ja, was würde ich anders machen? Eigentlich finde ich, dass man so die Entscheidung, was man treffen muss, immer richtig drauf haben. Natürlich muss man auch mal... Gibt's auch was, wo man einfach mal ins Fettnäpfle tappt, aber das muss man halt dann wieder ausbaden. Und so lernt man einfach weiter auf dem Weg. Was würde ich anders machen? Also im Moment so eigentlich nichts. Ja, wie vorhin schon gesagt, also man muss schon irgendwie gucken, dass man sich dann so gegenseitig bei Laune hält, um einfach auch den Einstieg irgendwie zu schaffen und dann halt vor allem das Durchhalten über Jahre einfach. Ja, die Laune oben zu halten, oder wie soll ich sagen, es gibt immer Höhen und Tiefen, ja, und da einfach, dass man da, ja, weiterhin, genau, nicht den Spaß verliert.
Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, weil wir ja auch viele Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in der Hörerschaft haben. Das sind wir vorher wieder ein bisschen abgedriftet davon, zu dem Thema das Backen daheim bei euch. Weil das habe ich vorher vergessen zu sagen, oder du hast es auch nicht gesagt, ist ja so ganz ganz spannendes Verfahren, so vielleicht, angewendet worden. Also die haben keinen Sauerteig im klassischen Sinn gemacht, sondern einen Hefel, sagt man hier. Also ein Hefel.
Aha.
Okay. Also der furchtbare hohenlohische Dialekt, den ich eigentlich gar nicht so mag, kommt da sehr zum Vorschein. Also ein Hefestück, Hefele, oder wie sagt man da?
Ja.
Erzähl mal, wie das gemacht wird.
Also das war auch meinem Vater sein Part, dann ganz zum Schluss. Wenn
durfte ich auch einmal machen übrigens.
Wenn
oh.
Mehr Frauen mit dem Knete, mit dem Formen der Brote durch waren, dann mussten wir immer so ein bisschen übrig lassen, manchmal auch noch von der letzten Brote wieder ein bisschen was in den Kessel schmeißen, damit es gelangt hat, damit der Vater zufrieden war.
Ist aber nie gewogen worden.
Nee.
Das ist glaube ich eh nie was gewogen worden, gell?
Nee, das hat er im Augenmaß immer gemacht.
Echt?
Ja.
Lutz Geißler springt gerade im Dreieck.
Ich glaube, außer dem Salz ist da eh nie was gewogen worden. Also aus Mehl nicht.
Doch, das Mehl schon. Ja. Okay. Und dann hat mein Vater immer Mehl dazu rein und das dann so zerhackt, dass es lauter kleine Stückler gab. Und dann wurde die getrocknet und in so einem schön luftdurchlässigen, uralten Säckle aufbewahrt, bis zum nächsten Mal Teig machen.
Also eigentlich fast schon so ein Trockensauerteig, sowas in die Richtung so ein bisschen, oder?
Genau, aber es war praktisch, war glaube ich kein Sauerteig, sondern praktisch der Brotteig, also auch mit Hefe, mit Salz, ein Restteig halt.
Ja, okay. Genau.
Da musste dann aber, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, praktisch über die ganze Tage nach dem Backen dann, ist er dann in dem Leinebeutel auf der Knetmaschine gelegen und dann musste der immer wieder gewendet werden, dass der halt trocknet und nicht anfängt zu schimmeln.
Dass er richtig trocken
ist. Und wie war das dann, wie ging es dann weiter mit dem Ding? Quasi bevor dann wieder backen worden ist?
Das hat meine Mutter dann wieder mit ein bisschen Wasser angefrischt.
Also einen Tag vorher dann wahrscheinlich.
Genau.
Das ist der Hefel.
Geil, mega. Also ich merke schon, das Holzofenbacken ist schon ein riesen Event. Ich freue mich mega auf das Experiment. Ich glaube aber auch, das mit der Temperatur ist wirklich spannend, bis man das mal raus hat und so.
Genau, deswegen hat meine Mutter dann auch irgendwann das Holz gewogen und wusste schon ein bisschen das, was länger anhält von der Hitze her und was kürzer brennt. Das hat sie dann irgendwann rausgefunden gehabt und das dann auch gewogen, genau. Und dann war so ungefähr immer gleich, genau. Manchmal musste man halt noch geschwind warten, bis man es einschießt. Und ja, das Rauskehren war immer ganz heiße Angelegenheit, genau. Das mit so einem langen Holzstecker und dann ein Tuch drumherum wickeln und dann wurde das der Feuerraum quasi nochmal rausgewischt. Also musste man wirklich turbo schnell sein, weil oft ist der Lumber einfach anbrannt.
Ja.
Dann musste man schnell rausrennen und den kurz löschen. Genau, da ging es einfach darum, dass die Kohlesachen einfach weg waren, damit man da nachher keine Stücke Holz am Brotboden hat.
Da weiß ich was dazu. Unnützes Wissen für die Mittagspause oder sowas hätten wir jetzt. Und zwar für alle Schwaben nur, weil die Außerschwäbische werden das jetzt gar nicht verstehen. Da kommt der Begriff her, noch nicht hudle. Hast du das gewusst?
Nee, haben wir nicht.
Weil das nennt man raushudeln. Ah, das, okay. Was Tanja gerade beschrieben hat, diesen langen Stecker mit dem Lumpe dran. Quasi, das muss man so schnell machen, weil sonst brennt nämlich der Laber tatsächlich an, weil es so heiß ist.
Ah, okay.
Und wenn man quasi sagt, noch nicht hudle, dann meint man damit, also mach nicht schnell, sondern ganz langsam, ja? Weil so quasi, du musst wirklich so mit diese zack, zack, mit so kreisende Bewegungen musst du das so rauswischen.
Ach witzig, ich habe heute zu mir gesagt, noch nicht hudle, Spaghetti sind auch bloß Nudle.
Okay, aber das habe ich jetzt nicht gekannt. Also das ist jetzt auch nochmal ein richtiger Mehrwert der heutigen Sendung.
Sehr gut, das kann zwar nur jeder Schwäbisch verstehende
Nutzer, vielleicht heißt es im Hochdeutschen hudeln, also nur nicht hudeln. Weiß nicht, kennt das jemand? Wäre jetzt ich Feedback interessant? Nicht?
Nee, also ich glaube nicht, dass man hudeln. nee. Also ich glaube, oberhalb von von Untermünchheim ist der Schluss. Da kennt man das schon nicht mehr. Aber gut, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, falls es denn anders sein sollte. Also ich habe auf jeden Fall eine Frage an dich noch, Tanja, und zwar, wie ist dein Geißburger Marsch?
Wie ist mein Geißburger Marsch?
Der Ingmar hat anfangs bei dem Soundcheck erzählt, dass sein Lieblingsessen Geißburger Marsch ist und der beste ist von seiner Mutter.
Was willst du denn jetzt hören?
Der ist großartig, oder? Der ist super. Ingmar sieht sehr glücklich aus, mir gegenüber.
Ich weiß gar nicht, ob Tanja jemals Geißburger Marsch gekocht hat, weil ich habe immer so geschwärmt von dem von meiner Mutter und ich glaube, wisst nicht, dass...
Das ist aber halt auch echt fies, ey. Da hängst halt auch die Latte, aber sowas von hoch. Also das ist schon echt...
Also zumindest ist es schon lange her.
Ja. Kann ich verstehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der gut ist. Backst du selber noch privat viel?
Nee.
Nee? Das ist, ja, klar.
Seit wir die Bäckerei haben.
Ja.
Also, weil man hat halt oft auch einfach in der Küche daheim nicht den Platz dazu, wo man bräuchte, so.
Ich habe in der letzten Folge habe ich den Ingmar gefragt, weil es ja darum ging, dass er zurück nach Untermünchheim geht. Und da habe ich ihn gefragt, ob er schon immer zurück wollte. Und dann hat er gesagt, ja, du jetzt nicht so unbedingt. Du hättest jetzt nicht unbedingt zurück nach Schwäbisch Hall müssen. Wäre es dir tatsächlich egal gewesen, wo ihr euch selbstständig gemacht hättet?
Das ist jetzt echt eine gute Frage. Also natürlich daheim ist schon immer schön. Jetzt auch mit 3 Kindern schon cool, die Oma nicht so weit weg zu haben. Aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht, also... Ja, ich sage jetzt mal, wenn es eine Entfernung ist, wo man jetzt wie soll ich sagen, grob 2 Stunden oder so weiter weg, vielleicht nicht, dass man schon auch mal heimfahren kann und genau, das vielleicht schon, aber ja, dass es jetzt in Untermünchheim was wird oder klappt, das, ja, hätte sich keiner erdenken können.
Ich finde es toll, dass ihr wieder da seid. Ich fand es immer blöd, wo ihr nicht da wart. Ich finde es schön, ich finde es toll.
Ja.
Das ist jetzt sehr schön. Gell?
Aber auf Kreta war es auch schön, gell? Auf mit Kreta. Sonnenbrand zwar, aber.
Können wir den Sonnenbrand hier mal verbannen, bitte? Und ich habe euch in Herreberg besucht. Ich war beim Roland Schlötter in der Bäckerei. Ich habe euch eigentlich auf jeder eurer Baustelle besucht.
Stimmt, ja. Du bist wahrscheinlich einer der wenigen.
Ja, krass, das oder? Stimmt. Mhm. Ja, geil, schön. Und heute sitzen wir hier, ist das schön.
So, das, jetzt ist, haben das ist gar keine Podcast-Folge, heute ist wie so ein Blausch unter,
ja, voll.
Über frühere Zeiten.
Ja, und wir sind zusammen im Kaffee gekocht und haben Kaffee getrunken, als ja eigentlich schon wehe, also nicht ihr, sondern du schon wehe hattest mit der Melina damals, gell?
Ja, genau.
Da haben wir nämlich noch in Schwäbisch Hall in einem Kaffee noch Kaffee getrunken, ja. Und das war total schön. Und du hast mich nämlich davor noch gefragt, hey, ist okay, wenn ich Tanja mitbringe, weil du sie nicht alleine lassen wolltest.
Ja, genau.
Also von dem her.
Aber es hatte dann, kurz zur Beruhigung aller Hörerinnen und Hörer, die jetzt verschrocken sind, es hat dann noch einen ganzen Tag gedauert, bis es dann tatsächlich, ja, bis Melina tatsächlich da war.
Ihr redet ja von so ganz, ganz
aber die kam am Termin, von daher alles geplant.
Ja. Und es waren ja auch ganz, ganz leichte Bier. Es war jetzt nicht so, dass Tanja die ganze Zeit im Café aufgestanden ist.
Du hast ja gar nichts gemerkt.
Nein, ich habe überhaupt nichts gemerkt.
Du wusstest ja gar nichts
davon. Du hast mir danach geschrieben, dass du jetzt Papa bist. Und dann, wir waren gestern noch einen Kaffee trinken, ja, hallo? Ach, schön. Herrlich. Das ist echt wie in alte Zeiten schwelge heute. Schön.
Voll.
Aber jetzt hauen wir noch unsere Frage raus. Spontane Frage, spontane Antwort. Tanja, ich fange an. Meine erste Frage ist, Brot ist?
Das Beste, was es gibt, vor allem das Riebele.
Riebele, das ist natürlich jetzt, das müssen wir jetzt natürlich erklären, oder?
Ja, das muss man erklären.
Was
ja.
ist Riebele, Tanja?
Das Knäusle, oder wie sagt man?
Er setzt ein eines schwäbisches Wort durch ein anderes schwäbisches Wort.
Okay, der Rand vom
ist durch ein schwäbisches.
Genau, wenn man das Brot halbiert und dann anfängt abzuschneiden, da muss der immer meine Mutter schon ringsrum dann von dem halben Brot die ganze Riebel abschneiden, also die ganze Randstücke.
Ja, okay.
Also Knust, Knäusle, Riebele, Kanten, ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden.
Ja, also der Rand vom Brot. So.
Genau.
Danke fürs Erklären.
Du hast ja verstanden, oder?
Das hat ja beim Holzofenbrot auch nochmal ein ganz anderer, intensiver, geiler Geschmack.
Ja, klar.
Selbstständig sein ist?
Schön.
Mama sein ist?
Wunderbar.
Letzte Frage. Wenn ich mal keine Kinder, keinen Mann und keine Backstube um mich rum habe, dann?
Gehe ich vielleicht nach Kreta.
Oh, okay. Oh, sehr schön. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar mit Ingmar verheiratet sein ist?
Das Beste, was es gibt.
Oh, das war, oh Gott, war das jetzt schön.
Ah. Ja, alleine würde ich sowas nicht machen. Also,
schön, toll.
Vom Arbeitsaufwand her.
Es ist vom Arbeitsaufwand.
Ja. Jetzt natürlich noch, Tanja, du kommst nicht drum rum. Wir müssen dich die Frage aller Fragesteller. Laugengebäck mit Nutella, geht klar?
Geht mega klar.
Ja?
Super. Ja.
Mega, wir sind hier.
Die zweite Frage musst du auch du stellen, weil ich kenne die Antwort schon.
Ja.
Darfst halt du
mit Butter oder ohne?
Ohne Butter, das geht ja gar nicht.
Ey, irgendwann, das ist aber sowas, das ist ein Doppelpunkt für mich, würde ich sagen.
Also Hefezopf mit Butter und Gesalz, das passt aber. Und das Nutella, nein.
Danke, danke, danke. Also jeder Punkt zählt doppelt, weil es deine eigene Frau ist.
Die Diskussion hatte man schon öfters, aber.
Wunderbar. Meine Lieben, ich würde sagen, ich freue mich total. Das war eine wunderschöne Sendung. Ich fühle mich wie 15 Jahre zurückversetzt. Das war echt ein schönes Gespräch. Ihr macht das toll, wirklich super, ganz großartig. Ihr seid ein tolles Paar, eine tolle Familie. Freue mich, dass wir uns kennen und dass wir uns so gern haben. Ich finde es wirklich schön und von dem her freut es mich, dass wir heute das Gespräch zusammen hattet.
Ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal. Ich weiß, wie sehr Tanja aufgeregt war, wie sehr du aufgeregt warst und bin sehr stolz auf dich. Man merkt es nämlich, glaube fast nicht.
Nein.
Und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer fanden das heute auch sehr interessant und spannend, vor allem die, die dich natürlich auch hinter der Theke kennen, dich halt mal von einer anderen Seite kennengelernt zu haben. Und deswegen vielen Dank, dass du mit meinem Wunsch entsprochen hast, zu uns zwischen David und mich aufs Ofenbänkle zu kuscheln. Und ich glaube, das war sehr gut. Und wenn es weitere Fragen gibt, das wollte ich jetzt eigentlich noch schön sagen, zum Thema selbstständig machen, Selbstständigkeit im Handwerk, wenn von euch da draußen irgendwie jemand mit dem Gedanke spielt, was in die Richtung zu machen, meldet euch gern. Wir haben viele, viele Erfahrungen gemacht, die wir hier jetzt gar nicht alle teilen konntet. Viele, viele Fehler gemacht. die man auch nicht so öffentlich hier teilen wollen. Nee, Spaß. Also wie jeder einfach auch viel gelernt durch das, was man falsch und auch richtig gemacht hat vielleicht. Meldet euch gern, wenn es da Fragen dazu gibt. Wir haben im Herbst auch nochmal, wahrscheinlich Spätsommer, Herbst auch nochmal einen Gast, auch ein Bäckerkollege, der auch eine Bäckerei übernommen hat. Das ist sicher auch noch sehr interessant. Und von dem her, raus mit eurer Frage, wenn es was zum Thema gibt. Und nächste Woche gibt es wieder eine Nicht-Gastfolge, eine David- und Ingmar-Folge. Da haben wir auch wieder ein paar Feedbacks raus, die uns wieder erreicht haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und von meiner Seite wäre es das gewesen.
Tanja, willst du noch was loswerden?
Nee, ich war gerne bei euch, genau. Und ich war natürlich auch sehr gut vorbereitet. Also von daher hat man es dir hoffentlich nicht so arg gemerkt.
Nein, man hat es überhaupt nicht gemerkt. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich kann man wirklich ein Lob an dich. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Es war wirklich schön. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Jawohl. Ciao.